bei dir saßen schon die Rummeniges am Tisch?
Ja, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Das hat mir mein Vater immer erzählt und meine Mutter, weil mein Vater war der Jugendtrainer von Karl-Heinz Rummenigge, damals bei Borussia Lippstadt und später auch von seinem Bruder Michael. Mhm. Und der Karl-Heinz hat in der Tat laut Erzählungen meiner Eltern dort bei uns an der Küche am Küchentisch gesessen, während der Matze, ich weiß gar nicht, ob ich schon geboren war oder ob ich noch irgendwie im Laufstall, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls war der bei uns zu Hause, damals eben selber noch ein Jugendlicher.
Der kleine Matze, ganz nah an Kalle Rummenigge. Vielleicht wurde da ja der Grundstein gelegt für die spätere Fußballleidenschaft des Matze Knob. Er ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Comedians in Deutschland, wobei einer ja gar nicht stimmt. Er ist immer ganz viele. Matze Knob ist der Meister der Promi-Parodien und es war wieder unglaublich, wie er auch in unserem Gespräch hin und her geswitcht ist zwischen Lothar Matthäus, Ronaldo, Dieter Bohlen oder auch Rainer Kallmund. Ich wünsche viel Spaß mit Matze Knob.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Matze Knob ist bei mir, wunderbarer Comedian, Parodist, einer der ganz Großen der Branche. Und ich freue mich unheimlich, dass du da bist. Und zwar auch deshalb, weil du mir in den letzten Tagen und Wochen unheimlich viel Freude bereitet hast.
Ist das so?
Ja, das ist so. Weil ich durfte zur Vorbereitung ganz viel Matze Knob hören und sehen und mitnehmen auf lange Spaziergänge durch die Wälder.
So bereitest du dich auf deine Gäste vor?
So bereite ich mich vor, indem ich mich mit deiner Kunst auseinandersetze. Und manchmal tatsächlich alleine im
Wald. Das heißt, du machst auch nur ein Interview pro Jahr,
so
weil
ist
die Vorbereitung so lange dauert.
So ist es, weil du zu viele Witze machst, muss ich mir alle anhören. Es war schön, weil ich stand manchmal wirklich im Wald und habe laut gelacht, weil du einfach unheimlich schön das machst, was du machst.
Dankeschön.
Sowohl auf der Bühne als auch als Podcaster oder auch im Fernsehen. Gut, den hatte ich jetzt im Wald nicht dabei. Und natürlich bist du bekannt für diese Wahnsinnsparodien, die du machst. Du musst wahnsinnig viele Promis in dir tragen und eigentlich ein komplett zerrissener Mensch sein.
Ja, Wahnsinn. Es ist wirklich teilweise so, dass ich mich selber nicht wiedererkenne. Ich stehe auf als, Niki Lauda, stehe ich... Servus, Papa, Glock, Vettel, Suttel, Mutter, geht dann als Franz Beckenbauer zum Frühstück, als Cristiano Ronaldo, Maisch, Bonito do Mundo, packe ich meinen Wagen aus und dann ist auch schon der halbe Tag rum und ich war noch nicht einmal ich selbst.
Mhm. Und wann sind dann die Momente, in denen du den wahren Matze Knob wieder entdeckst und findest?
Beim Fußball und beim Mau Mau. Also da, wo mein Typ gefragt ist. Ne, weil bei Mau Mau, das kann ja nur ich. Das ist ja ein solch schwieriges Spiel, verstehst du? Da musst du ja strategisch, musst du ja so gewieft sein, dass ein Lothar Matthäus oder ein Dieter Bohlen ja mir eigentlich nur im Wege stehen. Ja. Und deswegen mache ich das dann selber. Ne?
Ich weiß aber, dass es noch ein paar andere Mau Mau-Spieler gibt, die das mit Leidenschaft betreiben, weil du in einem Mau Mau-Club bist.
Ich bin im Mau Mau Club, genau, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon, also über 15 Jahre auf jeden Fall, ich glaube, schon an die 20 oder so, also ich habe angefangen, da war ich 7. Und nein, aber das ist wirklich, wir treffen uns einmal im Monat, das macht großen Spaß, weil wir sind quasi Fußballkumpels, haben uns irgendwann mal nach dem Training hingesetzt, haben gedacht, immer nur Bier trinken ist auch blöd, lass uns mal irgendwie was Sinnvolles machen. Und dann ging es erst los mit, ja, vielleicht machen wir Skat oder wir machen Poker und dann sind wir aber daran gescheitert, dass viele die Regeln nicht kannten. Bei Mau Mau sind wir hängen geblieben.
Na, da fängt man mit 7 an und hört mit 9 normalerweise wieder auf und ihr habt einfach gesagt, wir ziehen es durch.
Nein, 7, 2 ziehen, 9 darf man nochmal, 8 aussetzen, so war das.
Die Regeln sind wirklich überschaubar, aber dieser Mau Mau Club, der macht dir richtig Spaß und da bist du dann Matze Knob oder auch nicht, weil ihr müsst alle verkleidet kommen.
Das ist so, ja. Also wir haben einen, der immer die Verkleidung festlegt. Wir haben schon alles gehabt. Also im Skianzug mit Flipflops, als Scheich mit Gummistiefeln. Jetzt letzte, da war ich leider nicht dabei. Ich war verhindert. Da war mit Dreckschüppengesicht. Ja, also das, was immer das auch war. Der eine hatte eine Schippe dabei, der andere hatte sich irgendwie was aufgemalt. Also es gibt immer irgendeine Schwachsinnsidee. Wir werden auch komplett für bekloppt gehalten in der Kneipe, wo wir das machen. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du nicht verkleidet bist, kostet es dich Geld und mein Onkel ist der Vorsitzende vom Mau Mau Club und deswegen, ja, also du weißt ja, mein neues Comedy-Programm, Mut zur Lücke ist dort nicht angesagt, weil wenn du dort Mut zur Lücke hast, wird es teuer.
Also der Mau Mau Club ist wichtig, Fußball hast du gesagt, jetzt nicht, wenn du es als Experte oder als Comedian begleitest, sondern du bist selbst Amateurfußballer. Ich habe mal geguckt in den einschlägigen Statistiken, man spricht von
600 Spielen als Aktiver. In der Tat, ich habe mal zusammengerechnet, wenn ich, glaube ich, wirklich alle Spiele, die ungefähr in dieser Zeit, wo ich oder seitdem ich aktiv bin, dann würde ich wahrscheinlich mit Pokalspielen wirklich auf diese Anzahl an Spielen kommen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und ich habe in der Kreisliga B, in der Kreisliga A, auch in der Bezirksliga gespielt. Also von daher bin ich ein, wie würde man sagen, als Amateurfußballer ja fast schon sowas wie, ich will mich nicht selber loben, aber eine Art, eine Teilzeitlegende. Guck mal, der da auf dem Platz humpelt, das ist er doch.
Und, und geografisch, glaube ich, relativ eng begrenzt, oder?
Ja, es ist bei uns in meiner Heimatregion in Lippstadt. Also das ist so, zum Auswärtsspiel fährst du nicht mehr als 25 Kilometer. Das ist aber auch schon viel. Mhm. In der Regel bewegen sich die Plätze so im Umkreis von, 6, 7, 8, 9 bis 10 Kilometern. Es ist eigentlich wie eine Fußball-WM in Katar.
Okay, wir werden nachher noch sprechen über die fußballerische Prägung. Nur so viel, bei dir saßen schon die Rummeniges am Tisch.
Ja, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Das hat mir mein Vater immer erzählt und meine Mutter, weil mein Vater war der Jugendtrainer von Karl-Heinz Rummenigge, damals bei Borussia Lippstadt und später auch von seinem Bruder Michael. Mhm. Und der Karl-Heinz hat in der Tat laut Erzählungen meiner Eltern dort aber uns an der Küche am Küchentisch gesessen, während der Matze, ich weiß gar nicht, ob ich schon geboren war oder ob ich noch irgendwie im Laufstall, ich weiß es nicht, aber jedenfalls war der bei uns zu Hause. Früher war er aber damals eben selber noch ein Jugendlicher. Ne?
Wir sprechen heute, wie dein Weg von Lippstadt nicht nur zur Fußballlegende ganz gut funktioniert hat, sondern auch eben zum Comedy-Star. Du bist wirklich einer der ganz Großen in der Branche hier in Deutschland.
Dankeschön. Finde, an dieser Stelle könnten wir das Interview auch fast schon beenden,
weil besser
wird es ja kaum. Ne,
aber die Taktik ist natürlich schon so, mit vielen Komplimenten zu beginnen.
Ach so, den Gast möglichst lange zu halten.
Um Verstehe. Dann Temperatur langsam zu erhöhen.
Alles klar. Aber einfach die Komplimente und nachher kommen dann die reißerischen journalistischen Fragen.
Knallhart.
Ich verstehe.
Eher so die Frosch im Wasser-Taktik. Ne? Mhm. Das Wasser wird langsam wärmer.
Natürlich.
Vielleicht schon mal als kleinen Starter. Wir sind mal mit einem Bild von Matze Knob. Das sehen wir hier jetzt auch schon.
Ja.
Und da sieht man auch die Lücke, über die wir nachher auch noch sprechen werden. Mit dem sind wir einfach mal losgezogen und haben mal gefragt,
wer ist der Kerl?
Wie wirkt dieser junge Mann denn auf Sie? Können wir uns mal anhören.
Dieser Fußball-Comedian. Zumindest macht er Jürgen Klopp nach ab und zu.
Naja, also gut, sag mal, mittleres Alter, so um die 50. Sieht, hat ein markantes Gesicht, volles Haupthaar und hat vermutlich Humor.
So vom Aussehen her ein sympathischer Typ. Ja. Könnte man ein Bier trinken gehen mit ihm.
Hat der nicht immer einen Beckenbauer nachgemacht oder irgend sowas?
Irgendwie lustiger Vogel, ja.
Die Gestik spricht vielleicht auch für einen Schauspieler.
Vielleicht eher aus dem Theater oder so?
Meine Lieblingsstelle, ich glaube, da ist er irgendwie als Liverpool-Trainer verkleidet und macht Jürgen Klopp nach. Ja.
Ich glaube, er ist ein Schauspieler, Aktion für Leme.
So Life-Coach vielleicht.
Irgendwas Komödie, aber er hat auch so ausdrucksstarke Augen, er könnte auch was Emotionaleres spielen. Ja.
Ist das ein Komiker?
Comedian, Gebärdensprache, Lehrer.
Könnte so aus der Schlagerbranche kommen oder Künstler, so in der Richtung.
Ja, sieht freundlich aus, humorvoll.
Matze, waren viele schöne Sachen dabei, oder?
Ja, da waren
oder?
Vor allem sehr viele Männer mittleren Alters, die ihr da gefragt habt. Da siehst du mal, wer so Zeit hat, ne?
Die dich dann aber auch für jung gehalten
um 11.
haben.
Ja. Ja, aber da waren noch schöne Sachen dabei, also die ausdrucksstarken Augen oder, was hat sie gesagt?
Volles Haupthaar hat mich hart getroffen, weil das scheint richtig zu sein, oder?
Gut, aber du hast ja hier, guck mal hier, bei dir wächst ja hier da. Du bist ja, wenn du wachsen lässt, dann siehst du aus wie der Nikolaus. Ja, also,
kann ich auch nicht mit.
Hallo.
Nee, aber hier, schön. Gebärdensprache.
Das fand Beispiel. Ich auch gut,
oder?
Aber ist ja auch ein Gesicht. Also wenn du Jürgen Klopp machst, hier so, ja, ist ja fast schon Gebärdensprache, ne? Also
Life-Coach.
Life-Coach, ich habe ja in der Tat schon mal es gibt so eine Plattform, die heißt Gedankentanken, da wo du quasi sozusagen Lebenshilfe für Menschen anbietest. Und da hatte ich ein Thema Energie, also von daher habe ich sowas, wenn man so will, sogar auch schon mal gemacht. Also die Menschen, die ihr da interviewt habt, verfügen über eine unglaublich gute Beobachtungsgabe.
Ja. Aus einem Bild so viel rausgelesen. Wenn du sagst Energie, da ging es darum, wie du, keine Ahnung, die eigene Energie findest oder vermittelst. Was war da dein Publikum?
Das Publikum war bunt gemischt durch alle Altersklassen. Es ging eigentlich darum, dass wenn du quasi auf der Bühne stehst, dass es eigentlich, es geht ja immer um Energie, im ganzen Leben geht es um Energie, aber wenn du auf der Bühne stehst, dann geht es natürlich darum, dass du da oben auch ein bisschen was von dir preisgibst und dass du Power gibst. Ja, als Beispiel, du bist jetzt in einem Interview und du hast einen Interviewer, der nicht so vorbereitet ist wie du, der nicht so interessiert ist wie du, das gibt's ja alles, ja, sondern selber eigentlich so ein bisschen so eine Ausstrahlung hat wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und dann kannst du dich nicht als Gast nachher beschweren, ja, das ist der Interviewer, der hat ja so wenig. Nein, dann ist es meine Pflicht, quasi dieses Interview mit Leben zu füllen und zwar mit Energie. Ich war mal in den USA, ich habe dort Schauspielunterricht gemacht oder bekommen und da gab es einen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Paul Ryan, glaube ich, und der hat immer gesagt, Energy, Energy, Energy. Das hat der 3 Tage lang jeden Tag und irgendwann habe ich ihn am ersten Tag schon gesagt, ich kann es nicht mehr hören, aber als ich wieder zurück war, hatte ich verstanden, was er meinte. Er hat gesagt, es geht immer darum, dass du Power gibst, dass du präsent bist, dass du da bist, dass du was lieferst. Mach nicht deinen Seelenheil vom anderen abhängig.
Das heißt, du würdest zur Not auch dir die Fragen hier selber stellen.
Matze, wie gefällt es dir hier bei SWR 4?
Ja, ja, sehr gut.
Also ich muss sagen, der Jörg macht das hervorragend.
Du hast gerade nochmal geguckt, wie ich heiß, kann das sein? Du hast nochmal zur Seite geguckt.
Oder ist das Profi?
Das ist Profi.
Du hast ich wollte erst noch Assenheimer sagen. Ja, genau. Aber ich
ist das der Vorname? Guck mal da. Na, schön. Okay, also Energie. Du hast sie, du verströmst sie. Ich frage mich
bei Jörg.
Ne? Ja. Ja. So immer Jörg. Hier einfach
ablesen. Herr Assenheimer.
Das ist okay.
Ja, bitte.
Wir bleiben beim Jörg. Diese Energie, die du ausstrahlst, die du hast, die du abrufen kannst, wann ist es dir auch mal zu anstrengend?
Weil morgens. Wenn ich auch heute Morgen, als ich aufgewacht bin, da war es mir wirklich zu anstrengend. Katastrophe.
Ja.
Morgens brauche ich wirklich. Ich brauche immer so eine gewisse Anlaufzeit. Also bin nicht so der Morgenmensch. Ich bin jetzt kein Morgenmuffel. Aber ich bin, also morgens kannst du nicht mit mir nicht so viel anfangen. Aber dafür bin ich natürlich abends, und das muss ich ja auch, ich bin ja abends auf der Bühne. Da kannst du mich um 1 wecken, da würde ich mit dir noch Marathon laufen. Aber frag mich nie morgens um 7. Also das ist schwierig.
Das sind dann auch die Stunden, wo der Matze mal nicht lustig sein darf. Weil es immer, der Matze, wenn der kommt, der ist immer gleich lustig und immer gut gelaunt.
Auch immer lustig, weiß ich gar nicht, aber ich bin, also in der Tat bin ich eigentlich doch meistens gut gelaunt und eigentlich auch recht positiv oder recht fröhlich. Ob ich jetzt immer witzig bin, weiß ich gar nicht. Also es gibt ja so den ein oder anderen Kollegen, der immer auf Sendung ist, also der quasi ständig Gags raushaut. Das bin ich jetzt nicht. Also weil ich bin ja so, ich denke, man muss ja auch mal den anderen zu Wort kommen lassen oder man muss auch mal man muss nicht immer senden. Ich will das jetzt mal so formulieren. Aber das ist nur mein Naturell, weil in einem Gespräch kommt ja auch der andere im besten Fall mal zu Wort. Sonst ist es ja ein Monolog.
Und ist da dann für dich auch der Fußball eigentlich ganz schön, weil du ja beim Fußball auch einfach mal nur, in Anführungszeichen, Experte sein darfst und eben nicht lustig sein musst. Ich meine, wenn dir mal ein Gag über den Weg läuft, dann nimmst du ihn mit. Aber in du der darfst Tat tatsächlich.
Ich finde das in der Tat nicht schlecht. Also wenn du wirklich auch mal so ein bisschen Know-how und Credibility also dir holen kannst, beziehungsweise Know-how präsentieren kannst, irgendwie, weil ich mich mit Fußball, und das sage ich jetzt nicht, auch nicht aus Überheblichkeit, aber dadurch, dass ich wirklich viel gespielt habe und wirklich viele Positionen bekleidet habe. Und ja, natürlich bin ich kein Profi, aber ich bin ja als Komiker. Würde ich mich mal als Bundesliga bezeichnen. Und da kommst du ja auch nur hin, wenn du, sagen wir mal, einen gewissen Ehrgeiz hast, wenn du eine gewisse Zielstrebigkeit hast. Also ich besitze diese Attitüden, glaube ich, schon. Und als Fußballer habe ich das, da fehlte es am Ende dann schon ein bisschen an der Technik, man muss ja ehrlich sein. Sonst wäre ich ja höher, hätte ich ja höher gespielt. Aber trotzdem habe ich all diese Positionen bekleidet und die Psychologie im Fußball, Aufstieg, Abstieg, Niederlage, verloren, Teamgeist, die Mannschaft ist ein einziger Trümmerhaufen, das habe ich alles erlebt und deswegen kannst du oder kann ich, glaube ich, ganz gut dann schon Fußballspieler auf höherem Niveau auch ganz gut beurteilen.
Also noch höher als SV Rot-Weiß-Horn.
Irgendwas
muss ich mir auch mal aufschreiben, ja sonst kann ich alles.
Ja, du bist ja, einer vorbereitet ist, der Günther Jauch von SWR 4, dann bist du das ja.
Dankeschön, aber wenn es gut läuft, muss ich da gar nicht drauf schauen. Aber beim SV Rot-Weiß-Horn, da war jetzt
nee,
doch
Jörg.
Mal,
ne? Nee, Jörg. Ja, bei Rot-Weiß-Horn, da bin ich ja immer noch auch durchaus im Training mit dabei. Habe jetzt neulich mal wieder ausgeholfen in der ersten Mannschaft, weil ein paar Spieler ausgefallen sind aufgrund der aktuellen Lage. Und ich habe festgestellt, es funktioniert noch ganz gut und ich kriege es auch noch einigermaßen hintereinander.
Ich habe aber auch mal in deine Verletztenakte geguckt.
Oh, hör auf.
Ausgesprochen, eindrucksvoll. Da ist alles dabei, was der Fußballer mag. Bis zum Syndesmose-Bandriss.
Also ich habe viel, nach der letzten Verletzung meinte, ich glaube, war das Peter Neururer, ich weiß gar nicht, Oder Kalli hat es, glaube ich, gesagt. Matze, wie wär's denn mal, wenn du dich jetzt statt auf schlechten Fußball auf gute Comedy konzentrierst? Das kannst du besser, Jung. So. Aber ich habe in der Tat viel, ich bin halt jemand, ich gehe dann schon auch an die Grenze. Also das ist so, ich hatte Meniskus zweimal links und rechts, ich hatte Wadenbeinbruch, ich hatte Syndesmosebandriss, Innenband, Außenbandriss, schlimmste Verletzung, Jochbeinbruch habe ich gehabt, bin ich meinen Ellenbogen reingerannt, das ist dieser Knochen, der so unterm Auge, so der Augenbogen, da hast du heute noch so einen, spürst du noch so einen kleinen Splitter, wenn ich drüber gehe. Schlimmste Verletzung hatte ich aber vor 6 Jahren, glaube ich, mittlerweile ist es her, das war die Riss der Achillessehne.
Hat's laut also, gekracht?
Nee, gekracht hat's gar nicht so. Ich habe gedacht, das tritt mir einer hinten irgendwie rein in die Wade. Ich wollte mich schon umdrehen und wollte sagen, Emma, du Penner, entschuldige ich das jetzt so, aber das habe ich gedacht in dem Moment. Mhm. Du bist ja auf dem Platz unterwegs und dann war da aber gar keiner. Ich dachte, Alter, okay, das habe ich schon mal gehört. Mhm. Das ist nichts Gutes. Und dann war ich erst im Krankenhaus in Lippstadt. Dort hat man mir gesagt, ja, es ist wahrscheinlich nur ein Muskelfaserriss. Da habe ich gedacht, das ist doch kein Muskelfaserriss. Doch, Sie müssen einfach, schauen Sie, dass Sie eine Woche nicht auftreten und dann gucken wir mal. Und dann habe ich den Physio vom Borussia Dortmund angerufen, den BVB, Physiotherapeuten, den ich ganz gut kenne, hat gesagt, Matze, komm morgen früh vorbei. Bin ich montags hin auf eine Liege gelegt, er hat einmal da hinten reingegriffen und hat gesagt, sei mir nicht böse, aber das ist, ich sagte, der erste Check sagt schon, was das ist. Ich sage, ja, ich habe es leider auch vermutet und so war es dann.
Aber normalerweise beendet ein Amateurfußballer dann seine Karriere in Ehren mit so einer dicken Krankenakte und sagt, war schön, ich komme mal wieder vorbei, aber dann mit einem Bierchen in der Hand, aber das kam für dich nie in Frage.
Also es gab einmal, als ich das hatte mit dem Jochbeinbruch, da war mein Onkel gerade mein Trainer und dann bin ich da, weil im Gesicht ist dann schon nochmal was anderes als unten am Fuß. Ich hatte Glück, da musste jetzt nichts operiert werden oder so, das gibt's ja auch. Und da habe ich dann an dem Tag, als es passiert ist, entschieden, das war's, ich spiele nicht mehr. Feierabend. Da war ich, weiß ich nicht, 28 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und mein Onkel hat dann angerufen, hat gesagt, hör mal, wie sieht's aus? Ich sag, Volker heißt mein Onkel. Ich glaube, am nächsten Tag hat er angerufen, ich sag, ja, ich muss mal gucken, ich weiß noch nicht. Und am dritten Tag habe ich gesagt, pass mal auf, also ich muss mindestens 3 Wochen Pause machen, aber dann komme ich wieder zum Training. Und so ist das eigentlich immer gewesen. Also ich glaube, dafür ist die Leidenschaft für den Fußball einfach zu groß. Und ich habe auch wirklich eine Kämpfernatur. Ne? Also das ist ja... und das wird auch, das ist in Comedy auch immer schon so gewesen, das wird auch so sein, es gibt den einen oder anderen, der gesagt hat, mehr hätte ich nie gedacht, dass du nach Super Ritchie, dass es dich immer noch gibt und ich bin mir 100%, mich wird es auch in 10, 15 Jahren noch geben, weil dafür bin ich viel zu, habe ich viel zu ein Kämpferherz. So.
Müssen wir kurz vielleicht erklären, Super Ritchie war sozusagen der Einstieg, kannst du mal kurz, geht noch Super Ritchie?
Ja, Super Ritchie, so, der hat so gelabert, ne, weißt du, hey, Alter, krass, konkret und so, ich bin ja so aufgewuchstet in Köln-Chorweiler. Und da kommt ich her, ne? Und deswegen, ja, das ist so mein Naturell. Und das ist, ich glaube, die Menschen haben von mir auch respektiert, weil ich so eine Aurora habe, die dich auch fesseln tut, ne? So ist Ritchie gewesen. Ich bin so, ja, ich habe viele Perückenschafe gehabt, viele Perlen, viele Weiber. Und ja, ich bin immer noch Womanizer, ne?
Und mit Super Ritchie hast du den Schritt aus dem Radio raus auf die Bühne gemacht und warst richtig Popstar. Das ging richtig.
Das war wirklich so. Ich habe ja wie du Radio. Ne? Ja. Das ist, man kannte meine Stimme, aber von meinem Gesicht hatte keiner eine Ahnung. Ja. Und dann war ich der Ritchie, allerdings mit Kappe und Brille. Das heißt, von meinem Gesicht hast du immer noch nicht so viel gesehen. So. Aber ich stand dann irgendwann eben auf der Bühne. Und da stand ich so aus dem Nix heraus. Ich hatte das ja auch nie geplant. Und dann habe ich gedacht, so, Alter, krass, was geht hier denn ab? Ich bin ja nicht gestartet wie viele so mit 20 Zuschauern, sondern ich bin als Ritchie, es war eine Radiokomödie, die mega erfolgreich war. Und ich habe quasi angefangen vor einer Zuschauerkulisse von 3.000, 4.000 Leuten. So habe ich angefangen. Auf irgendwelchen Marktplätzen in Nordrhein-Westfalen mit irgendwelchen Radio-Trucks-Konvois, die da irgendwelche Sender quasi bespielt haben oder die für Sender sozusagen, also die haben so eine Off-Air-Veranstaltung, sagt man im Fachjargon, du kennst das ja. Und da war ich eben dann ich war immer der Headliner. Mhm.
Und dann, wie gesagt, Riesenerfolg. Und dann kam aber der Punkt, und wahrscheinlich entscheidet sich da dann auch so eine Karriere, dass man da dann nicht hängen bleibt, sondern dann sagt, ich muss jetzt, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss was Neues bringen. Und dann kamen die Parodien und ist das genau der Punkt, wo du sagst, wenn man da den Biss hat und den Ehrgeiz, dann kommt man weiter. Und vielleicht gab es sogar auch 1, 2, 3 talentiertere Comedians als dich, mag ja sein, die genau da dann hängen geblieben sind und eben nicht diesen Ehrgeiz hatten.
Das kann sein. Also ich glaube schon, am Ende brauchst du natürlich neben deinem Talent, brauchst du auch immer, ich sag mal so, da ist ja der Kollege Cristiano Ronaldo, den ich ja auch parodiere, dem man ja auch durchaus ein gewisses Talent nachsagt, aber Sir Alex Ferguson hat gesagt, er ist nicht das größte Talent. Mhm. Es gibt welche, oder ich hatte Spieler, die hatten mehr Talent als er, aber er ist der fokussierteste gewesen von allen, die ich jemals trainiert habe. Und ich glaube, das ist natürlich in meiner Branche auch nicht anders. Auch da brauchst du außerdem Talent, außerdem Können, außerdem Know-how, brauchst du natürlich einfach auch eine gewisse Zielstrebigkeit. Ist immer die Frage, lässt du dich links und rechts des Weges ablenken? Ich finde, auch das muss im Übrigen mal sein. Ja. Jeder hat ja auch so seinen Weg, das muss man auch sagen. Also ich sage mal, einer, ja, aber willst du nicht auch so eine Karriere wie der oder der, wo du sagst, na ja, klar, vielleicht schon, aber auf der anderen Seite, ich muss ja ich sein. Ich muss ja so sein, was meinem Naturell entspricht, weil dann bin ich am besten.
Mhm. Du hast vorher schon den Kalli mal gemacht, ja. Rainer Kallmund, eine ganz prägende Figur des deutschen Fußballs, für dich glaube ich mittlerweile auch ein guter Freund.
Ja, also Kalli ist wirklich, muss ich ehrlich sagen, also der hat das Herz am rechten Fleck und das ist so ein Typ, den kannst du immer anrufen. Also wenn ich bei Kalli nachts anrufe, er ruft mich übrigens auch ab und zu mal nachts an. Manchmal ist es aber auch nur Zufall, glaube ich, weil er wie auf unseren Gruppenchat kommt oder so. Keine Ahnung. Dann sag ich schon mal, wir haben in der Gruppe, wir haben ja so einen Podcast, da sind in der Gruppe mehrere Leute drin und dann sagt er, du, der Kalli hat mich gestern um zwei, ja, mich auch. So. Aber er ist, wenn er dann anruft, er ist immer sympathisch, immer nett, immer hilfsbereit und wenn du irgendwie von ihm was benötigst oder so, dann unterstützt er dich immer und umgekehrt würde ich das aber genauso tun. Also ich weiß den sehr, sehr zu schätzen. Er ist ein großartiger, großartiger Typ.
Bei Rainer Kallmund und bei vielen anderen Promis haben sich viele im Publikum bei dir gefragt, sind die nicht auch mal sauer, wenn man sie parodiert? Sind die nicht sauer, wenn man sie so durch den Kakao zieht? Und bei Kalli haben wir tatsächlich mal, haben wir mal nachgefragt. Hören wir uns gerade mal an.
Ach, ihr habt ihn, okay.
Matze ist für mich grundsätzlich Weltklasse. Ob er die Trainer parodiert, ob er Topspieler oder Künstler, ja, da lache ich immer, da habe ich Spaß dran. Da kann ich nicht beleidigt sein, wenn er mich auf den Arm nimmt und sonst lachen. So ein Typ bin ich nicht. Und wenn Matze, ich habe den 2004, 2005 vor der WM kennengelernt, da war er noch Jürgen Klinsmann, hat er da gespielt und ich habe ihn jetzt zuletzt gesehen, muss ich sagen, als Bohlen. Der war besser wie der Bohlen. Hing natürlich auch ein bisschen mit der Maskenbild zusammen und er hat exakt mit Geste, mit Sprache, mit dem Ausdruck. Ich dachte, das sitzt er. Ich musste dreimal hingucken. Also Matze ist Weltklasse, super Junge, hat einen tollen Gast heute.
Können wir bestätigen bisher?
Muss ich gleich mal anrufen und mich bedanken für diese netten Sätze.
Aber ja. da war ganz, ganz viel drin. Ne? Große Wertschätzung, auch wenn man mal verarscht wird auf gut Deutsch. Haben das alle so wohlwollend gesehen? Auch die Matthäusse und Bohlens?
Bohlen habe ich jetzt, muss ich wirklich sagen, ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt, okay. Was ich sehr, sehr schade finde. Aber bis jetzt muss ich sagen, zum Glück ja. Also auch Lothar Matthäus, wo ich ja durchaus auch mal Themen bemühen musste, die jetzt abseits des Sportlichen waren, weil er natürlich selber auch eine Zeit lang öfter mal so über seine Frauen geredet hat und hat natürlich gesagt, Matze Knob ist ja richtig, wenn ich dann der Guldlotter bin, dann muss ich natürlich quasi, ich rede ja ganz genauso wie der Lotter, muss aber natürlich das, was der Lotter gesagt hat, nochmal ein Stück weit überhöhen, sonst wäre es ja keine Comedy. Aber auch mit Lothar war ich ja schon jetzt des Öfteren in der Sendung von Sky, eine Liga für sich. Mhm. Und ich finde, Lothar Matthäus ist ein überragender Typ. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur, weil er vielleicht jetzt gerade zuschaut oder so, sondern ich habe mich immer gefragt, okay, wie hat der uns damals zum Weltmeister gemacht? Und wenn du mit Lothar mal einmal in so einer Quizshow bist, dann weißt du, warum wir mit diesem Lothar Matthäus Weltmeister geworden sind, weil es gibt am Ende von einer Liga für sich immer so eine Actionrunde. Das heißt, einer muss was machen und während der das macht, müssen die anderen, haben die anderen quasi entweder das gegnerische Team oder unser Team Zeit zu raten, also Quizfragen zu beantworten auf Zeit. So, und dann war das eben so, dass die andere Mannschaft hatte diese Actionrunde. Wir haben die Fragen bekommen und die haben die ganze Zeit die Fragen beantwortet. Und irgendwann habe ich gesagt, Lothar, du musst auch mitraten. Hat er gesagt, Matze, pass mal auf. Ich habe mich die ganze Zeit darauf konzentriert zu gucken, wie der diese Übung da bewerkstelligt, weil ich bin gleich an seiner Position. Ich weiß, dass ihr das könnt mit den Fragen. Das könnt ihr wahrscheinlich sogar besser als ich. Aber das da drüben, das mache ich gleich. So, und dann ist das wirklich so gewesen, dann waren wir dran und dann hat er dieselbe Aufgabe, die der andere in einer Minute 30, hat er der in 25 Sekunden gelöst. Und dann sagte der nachher zu mir, Matze, du musst dich immer auf das fokussieren, was gerade in deinem Bewirkungskreis ist. Und dann habe ich gedacht, wie geil ist das eigentlich? Es war eigentlich was nebensächlich Belangloses, aber du hast gemerkt, und der will unbedingt gewinnen, auch bei diesem Quiz. Und dann weißt du, warum der 1990 uns zum Weltmeister gemacht hat. Und wie gesagt, Loder auch, hat auch viel Humor, also guter Typ.
Und wenn du dann so Gags machst, à la vor der Scheidung ist nach der Scheidung oder so, nimmt er dir nicht krumm?
Nee, also ich habe ja, wie gesagt, ich habe dann schon irgendwann mal, habe ich ihn lange nicht gesehen und hatte natürlich auch viele Witzchen gemacht und so weiter und war ja auch bei Waldi, in Waldis Club und so. Und dann dachte ich so, na, mal gucken, wie er ist und so. Aber er war cool. Mhm. Er war ganz entspannt und hat gesagt, na ja, ich kann darüber lachen. Ich habe ja selber hier über die... Und ich finde es ja auch, und in der Sendung, wo wir dann auch gemeinsam waren, hat er dann auch selber ein, zwei Witzchen gemacht über, ich weiß gar nicht, Frauen aus Russland oder keine Ahnung was. Und das ist ja noch besser, als wenn ich das mache. So, also er war da auch, muss ich sagen, zum Glück sehr, sehr entspannt. Und Franz Beckenbauer kenne ich ja mittlerweile ganz gut. Was mir immer wichtig ist, dass man die Menschen, ich bemühe mich ja ihrer, ich sag mal, ihres Charakters oder ihrer Qualitäten. Und ich finde, das halte ich für ganz wichtig, man muss einen gewissen Respekt an den Tag legen. Klar, ich bin ja nicht der Pressesprecher, ich muss auch mal den Fuß auf die Grenze setzen. Vielleicht bin ich auch mal einen halben Meter drüber, aber man muss es auch nicht übertreiben. Es macht es am Ende nicht witziger und ich finde, man muss den Respekt, wie gesagt, vor diesen Leuten oder sollte man zumindest auf jeden Fall auch immer bewahren.
Und ich glaube, wenn man dich auf der Bühne erlebt, du musst diese Grenze nicht übertreten. Also es funktioniert ja allein schon dadurch, dass es so gut ist und so witzig, ohne über die Grenze zu springen, da muss man ja auch nicht.
Nee, das sehe ich genauso. Und bei Kalli ist es natürlich, habe ich als Kalli auch noch ein bisschen mehr gewogen, habe ich dann meine Witzchen gemacht, aber Kalli ist halt auch so, der sagt dann auch, hör mal, Matze, pass mal auf, du Drecksack. So, was ich mir von Kalli schon alles angehört habe. Und das ist aber für mich auch natürlich vollkommen in Ordnung. Ich weiß ja, er weiß, wie ich das meine und ich weiß, wie er das meint. Und wir schätzen uns gegenseitig sehr und ich glaube, das ist am Ende das Entscheidende.
Was viele interessiert ist, wie lang Matze Knob an so einem Charakter, weil es ist ja nicht nur die Stimme, es ist nicht nur die Gestik, es ist schon auch der Charakter. Wie lange brauchst du, bis du den drauf hast?
Ach, das kann man nicht sagen. Also es gibt natürlich welche, da geht es schneller. Einfach, wenn du die Stimme vielleicht oder den Dialekt vielleicht schon so ein bisschen kannst, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Und ansonsten ist es halt ein Rumprobieren. Ne? Und es gibt manche, da brauchst du vielleicht mal 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen. Und es gibt andere, den hörst du einmal und denkst so, okay, ich glaube, es gibt ja auch noch andere Kollegen, die das sehr gut können. Und da ist es auch so, der eine hat den ein bisschen schneller drauf und vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und dann gibt es aber einen anderen, da bin ich einfach besser oder da bin ich einfach schneller. Und der liegt mir einfach mehr, weil er meiner normalen Stimme vielleicht auch ein bisschen näher kommt. Grundsätzlich glaube ich, dass man jeden parodieren kann. Es ist eben dann auch am Ende immer ein bisschen eine Frage des Fleißes.
Und du hast dich bisher sehr auf den Fußball natürlich konzentriert, weil es, glaube ich, schon deine Welt ist. Haben wir vorher schon gehört, große Leidenschaft. Bist da auch ein sehr gefragter Talkgast und Experte. Bist da also an der Quelle. Dann natürlich schon.
Da kombiniere ich halt zwei Sachen, ja. Nämlich einmal das Parodieren und andererseits mein Know-how als Fußballexperten, weil dieses Know-how, ich bin ja auch in vielen Sendungen und da sitzen viele Ex-Profis und so, die kennen sich richtig aus. Ja. Aber ich sage mal, in meinem Genre, in meinem Bereich, das weiß ich ja nun, weil ich selber viel gespielt habe, gibt es nicht so viele, die sich wirklich auskennen.
Und wenn jetzt einer sagt, jetzt mach doch auch mal den Lauterbach, der ist auch immer so lustig.
Ja, kann man auch machen. Also ich finde halt auch immer, man muss sich genau überlegen, mit wem willst du dich alles auseinandersetzen? Nicht wegen Karl Lauterbach, sondern einfach, du beschäftigst dich ja wirklich mit diesen Menschen und du bist ja im besten Fall, bist du ja quasi der Typ. So. Und deswegen versuche ich eigentlich, oder ich nehme gerne Leute, die grundsätzlich schon in einer guten Laune oder auch eine gute Energie versprühen. Also ich sag mal so, Luca Toni, bestes Beispiel, ist mittlerweile, glaube ich, 12 Jahre her, dass ich den parodiert habe. Und trotzdem lieben die Menschen diese Parodie immer noch, obwohl der seit 12 Jahren in Deutschland keine Rolle mehr spielt. Warum? Weil der einfach dieses Positive hat, dieses Fröhliche oder so ein Dante. Das war jetzt nicht so der mega bekannteste Superstar, aber natürlich bei Bayern schon mit seinem Wuschel. Und wenn der so, ja, hallo, ich bin da, Schwoffe, Costa Santos, ja, wieder, ja. So, da lachst du schon, weil
bei mir klappt's.
Ich habe mit dem Dante mal einmal gedreht, in Wolfsburg hat er gespielt. Mhm. Bin mit dem eine halbe Stunde da durchs Stadion gerannt, als Dante verkleidet, ja. Hör mal, ich bin mit so einem Grinsen eingeschlafen, weil der einfach so eine unfassbare gute Laune ausstrahlt, der Kerl.
Wie sehr schmerzt's dich denn, wenn sich eine deiner Figuren, du hast gerade Luca Toni angesprochen, legendärer Stürmer, der beim FC Bayern nicht nur für Tore, sondern eben auch für diese Leichtigkeit und diesen italienischen Charme gesorgt hat, der ist nicht mehr mehr da. Oder wenn sich jetzt zum Beispiel ein Franz Beckenbauer, ja wirklich deine Paraderolle, eine deiner, der zieht sich zurück aus der Öffentlichkeit, sein Image hat auch gelitten durch diese 2006 WM-Affäre etc. Wie schwer fällt es dir dann, den auch loszulassen?
Mut zur Lücke. Ne? Da ist es wieder. Nein, aber in der Tat. Also ich habe am Anfang natürlich schon mal gedacht, so, das ist aber ärgerlich, wenn jetzt der Klinsmann nicht mehr Nationaltrainer ist oder was. Aber auf der anderen Seite ist das so. Und du wirst dann halt gezwungen, auch wieder aus deiner Komfortzone rauszukommen und was Neues zu machen. So, und deswegen finde ich das manchmal gar nicht so schlecht. Du bleibst dann auch frisch und du bleibst dann auch ein bisschen modern, als wenn du jetzt immer noch den Beckenbauer, mache ich ja so, weil natürlich viele die Parodie immer noch gut finden. Ja. Und im Falle Beckenbauer muss ich auch ganz ehrlich sein, du hast es ja gerade angedeutet, dass er da auch so ein bisschen was die WM, das fand ich zum Beispiel überhaupt nicht gut. Mhm. Also mag ja sein, dass da irgendwie bei der WM 2006 irgendwas komisch gelaufen ist, aber das alles an einem Menschen festzumachen, ja, und den dann so durchs Dorf zu jagen, das fand ich furchtbar. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass wir Deutschen uns da überhaupt keinen Gefallen tun und die sich dann in dem Moment da aufschwingen als, ja, aber die Gerechtigkeit, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sollen sie andere Themen nehmen und nicht irgendwie alles auf einen Menschen projizieren, weil ich glaube, wenn da was dran gewesen sein sollte, was ich überhaupt nicht weiß, ja, dann waren da wahrscheinlich ganz viele Protagonisten, die da irgendwo, was weiß ich was, und das hat mir überhaupt nicht, und ich höre es auch immer bei den Menschen aus dem Volk, dass die alle sagen, das war eigentlich, diese Art und Weise war eigentlich fast schon widerlich, ich muss das so deutlich sagen. Wir müssen mal auch ein bisschen lernen, dass wir unsere Idole nicht immer alle ständig vom Sockel kippen. Maradona, weißt du, in Argentinien, ja, der hat geraucht, gekokst, der hat, keine Ahnung, 40 Nutten aufs Zimmer bestellt und die haben den zum Nationaltrainer gemacht mit zwei Rolex links und rechts. Warum? Weil der am Ball einfach eine Ikone war. So, völlig egal, was er sonst in seinem Leben gemacht hat. Und das ist so ein bisschen, bei uns musst du immer super perfekt sein. Nein, musst du doch nicht. Wenn du Radfahren kannst und gewinnst die Tour de France, dann bist du erstmal nur ein überragender Radfahrer. Punkt.
Ich gebe dir recht. Ist alles gut. Ich gebe dir recht darin, dass wir nicht gut umgehen mit Idolen. Zum Beispiel auch Thema Lothar Matthäus. Ich weiß nicht, warum wir den immer so eher zur Witzfigur erklärt haben und nicht zu einem Weltstar. Franz Beckenbauer hat da auch viel abbekommen. Aber dass man den DFB zum Beispiel wirklich mal durchleuchtet, gerade auch in dieser WM-Affäre, halte ich für längst überfällig.
Man
muss ja nicht immer da irgendwie sich dann einen rauspicken und muss den dann irgendwie und dann schubsen den alle vom Sockel und sagen, siehste? So, und das finde ich einfach, also mir, mein Naturell ist das überhaupt nicht. Und auch jetzt einmal im Falle von Lothar, ja, Lothar hat natürlich selber viel über Frauen geredet, so, aber am Ende eben, wie ich schon sagte, ist er unser Weltmeisterkapitän 1990 und hat uns einfach wirklich tolle Momente beschert. Und ich finde, warum das eine hat mit dem anderen ja erstmal nichts zu tun.
Also wir gehen so mit ihm eigentlich nicht gut um.
Ja, mittlerweile, glaube ich, ist er ja doch, also er hat das ja auch selber jetzt wirklich gut hinbekommen und ist ja da wirklich bei vielen Sendungen als Experte hoch angesehen, so will ich es mal formulieren. Mhm. Also ich glaube, der Herr Lothar hat sich da ja auch selber entsprechend gut positioniert mittlerweile. Aber grundsätzlich, finde ich, könnte man das in Deutschland einfach, könnten wir Deutschen oder wir, die hier leben, einfach besser machen.
Nehmen wir mal so mit. Matze.
Ja.
Wir waren aber an dem Punkt, dass du dich von Figuren dann auch verabschieden musst, weil sie uns verlassen.
Ja, Mut zur Lücke, habe ich ja gesagt.
Mut zur Lücke.
Dann kommt halt irgendwie der Nächste. Wenn der Yogi, gut, jetzt ist natürlich, ja, klar, schon, oh, den Samuel, oh, aber eben den schon, oh, mit höchster Disziplin sind dann schon, ja, klar. Ne? So, das ist schade. Mega schade, wenn der dann da, verstehst du? Das ist ja natürlich so, jetzt, da kannst du ja allein die Frisur, die Haare, wie er dann auch so, die Hand immer so am Mund.
Wenn sie nur am Mund ist, ist ja gut.
Ja, ja gut, aber auch das ist ja in gewisser Weise, ist es doch Entertainment.
Wenn du jetzt dann gezwungen wirst, neue Figuren zu entwickeln, dann wäre doch jetzt zum Beispiel, hier, Christian Streich wollte ich dir mal nahelegen.
Ein sehr unfassbarer, gute Wahl. Sehr
unfassbarer Typ.
Super.
Prägnant, super. Hat was zu sagen.
Top.
Jetzt kommst du.
Sehr gut. Christian Streich. Habe ich auch auf dem Zettel, wenn ich ehrlich sein soll.
Auf dem Zettel?
Habe ich auf dem Zettel.
Okay.
Genau. Ich muss ja immer auch ein bisschen gucken, Maskenbildner und so weiter. Ne? Dass die machen ja, das ist ja der andere Teil der Arbeit. Aber Christian Streich haben wir in der Tat wirklich mit meinem Bruder zusammen, wo wir am Überlegen sind, dass wir den jetzt mal einfach mal machen. Ja, der ist ja schon lange überfällig, muss man sagen. Der einzige Nachteil ist natürlich auch, und das darfst du auch nicht unterschätzen, dass das Interesse natürlich an Vereinen wie Bayern München, wie Borussia Dortmund, wie Schalke 04 größer ist als am SC Freiburg. Geh mal hier
auf dem Platz, wo die Kiddies rumrennen. Was für Trikots haben die da an? Dortmund, ja. Bayern, ja. Und dann kommt auch schon Barcelona, ja, Madrid, ja, und Manchester United oder sowas. Ja. Das ist halt leider heute einfach so.
Wobei Christian Streich, ich möchte schon, also bleib bitte dran, Matze.
Ja, mach ich.
An Christian Streich, weil der hat sich ja über den Club schon rausentwickelt und ist wirklich eine sensationelle Marke geworden. Also ich hoffe, dass wir irgendwann hier mal wieder sitzen.
Ich werde Streich,
du kannst dann hier wieder gucken, wie hieß der nochmal, der komische Mann, da steht's ja immer für dich, ne? Und dann können wir
Mann.
Und dann können wir noch
Mut zur Lücke.
Mut zur Lücke.
Der Ding.
Ja. Jetzt tue ich dir da auch endlich den Gefallen, mit über Mut zur Lücke zu sprechen. Das ist dein aktuelles Programm.
Das passt halt einfach immer, verstehst du? Deswegen habe ich den Titel ja auch so gewählt. Kommt ja von meiner Zahnlücke.
Eben. Die gucke ich jetzt hier natürlich die ganze Zeit an. Die ist markant, sage ich mal.
Größer als Kind?
Ja.
Da war sie richtig groß. Da war wirklich, ich hatte so einen richtigen, ich konnte den ganzen Apfel da durchschieben. Ehrlich jetzt, ich habe mein Pausenbrot, ich brauche den Mund gar nicht aufmachen und wassert. Ne, und dann habe ich aber irgendwann eine Klammer bekommen. Mhm. Also eigentlich war es fast eine Brücke, weil die Lücke so groß war. Mhm. Und dann ist sie zugegangen und dann hat der Kieferorthopäde gesagt, gucken Sie mal, Frau Knob zu meiner Mutter, gucken Sie mal, da haben wir doch jetzt hat der Junge doch ein schönes Gebiss. Und dann war die Behandlung beendet und ein halbes Jahr später war die Lücke wieder da. Nicht ganz so groß, aber immer noch groß genug.
Also der Überlebenswille der Lücke war und ist groß.
Die Lücke wollte bleiben.
Und du hast es jetzt aber quasi zum Markenzeichen gemacht. Also
ich hab's, ja. Als Ritchie war das immer schon so, dass die Leute von meinen Augen nichts gesehen haben, weil ich die Brille auf hatte und die Haare und so auch nicht, Kappe. Und dann blieb nur die Nase und der Mund.
Ja, die Lücke.
Und die Lücke, ja. Und wenn ich dann gelacht habe, dann war halt eben immer, haben die immer alle auf meinen Mund geguckt natürlich und haben dann immer die Lücke gesehen. Haben gesagt, das ist ja an deiner Zahnlücke.
Matze, Kinderlachen e.V.
Ja.
Wichtiges Anliegen, hilft Kindern, die in Not geraten sind, und zwar in deiner Region sozusagen. Warum gibst du deinen Namen, dein Gesicht und, glaube ich, auch deine Zeit für Kinderlachen?
Aus zwei, drei verschiedenen Gründen. Also ein Grund ist sicherlich, dass ich in meinem Leben auch Glück gehabt habe, wo ich aufgewachsen bin oder wie ich aufgewachsen bin, auch mit meinen Eltern. Eine insgesamt, muss ich sagen, doch sehr schöne Kindheit hatte. Und das gibt einem natürlich einen Urvertrauen. Also das gibt dir natürlich einfach so ein Rüstzeug fürs Leben, auf das du auch immer zurückgreifen kannst, auch in schwierigen Momenten oder in schwierigen Situationen. Das kann man manchmal mit Worten gar nicht erklären, sondern es ist einfach so ein Urvertrauen. Also du denkst auch, wenn irgendwas schief geht, geht's mir ja nicht anders wie den vielen Menschen, die jetzt gerade zuschauen, dass ich auch so denke, oh Mann, hoffentlich wird das und hoffentlich klappt das und oh ja, 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 ja und so. Aber ich habe so ein Urvertrauen, dass ich sage, weißt du was, das wird schon wieder. Mhm. So, und wenn du dieses Vertrauen hast, dann agierst du ja auch entsprechend. Dann agierst du auch wesentlich souveräner oder auch etwas entspannter und überlegter, als wenn du aus so einer Panik heraus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Und das ist natürlich, und dieses Glück hat aber im Zweifel vielleicht auch nicht jeder gehabt. Mhm. Und da muss man sehr, sehr dankbar sein. Und das bin ich. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Glück gehabt habe, dass ich auch diesen Job ausüben darf. Und wenn ich sage, ja, ich kenne mich mit Fußball aus oder mit dem aus oder was auch immer, dann ist das einfach, weil ich eben die Chance bekommen habe, diese Sachen kennenzulernen. Mein Vater war Trainer, mein Vater war Radioreporter. Ich konnte da mitfahren als Kind, als Jugendlicher. Und ohne ihn, ohne dass er das versucht hätte, wäre ich vielleicht nie auf die Idee gekommen. Und deswegen muss ich ihm zum Beispiel dankbar sein oder dem Schicksal dankbar sein, dass ich diese Chance bekommen habe und dass ich überhaupt die Chance bekommen habe, mein Talent überhaupt zu erkennen oder zu entdecken, weil ich glaube, das ist manchen Leuten, die haben vielleicht ein Riesentalent, aber der Lehrer hat nichts gegen Lehrer, aber hat gesagt, na, das ist, wenn du nicht in Deutsch und Mathe und Englisch und dann wirst du nichts, obwohl er in Kunst vielleicht eine Koryphäe ist und dann wird er aber, keine Ahnung, Versicherungsvertreter, was ein super Job ist, aber eigentlich wäre er als Maler mega erfolgreich geworden, wenn er denn sich das zugetraut hätte. So, und da bin ich sehr dankbar. Und möchte einfach von dieser Dankbarkeit und diesem Grundgefühl einfach an andere was wiedergeben, die vielleicht nicht das Glück hatten wie ich.
Kinderlachen hilft ganz konkret, ne? Eine Aktion.
Habe ich eine lange Antwort gegeben.
Aber richtig gute Antwort. Aber ich habe bei Kinderlachen was gelesen, da gab es eine Aktion, einfach ein Bett für...
Genau.
Für Kinder, weil und da habe ich echt geschluckt, es in Deutschland Kinder gibt, die kein eigenes Bett haben. Da, wie traurig ist das?
Also es ist immer so, wir sagen immer, ja, wir sind ja hier in unserem Land, wo wir, weil das ist ja das Geilste und das ist ja auch ein schönes Land. Und ich liebe das, ich liebe die Menschen hier absolut und ich bin hier gerne und ich mag auch die Leute, die hier wohnen und leben. Aber es gibt auch hier bei uns eben Dinge, wo man gar nicht glaubt, dass es so ist. Und eine Sache ist eben, dass es ganz viele Kinder gibt, im Ruhrgebiet beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, wie es hier in Baden-Württemberg ist, die haben kein eigenes Bett, schlafen auf dem Fußboden. Die haben vielleicht irgend so eine alte Decke, haben kein ordentliches Kopfkissen und so. Und das gibt's öfter und häufiger, als man glaubt. Und da gehen wir eben hin und kaufen dann in Zusammenarbeit mit dem einen oder anderen Unternehmen oder Firma, kaufen wir Matratzen, Kopfkissen, eine schöne flauschige Decke, eine ordentliche Matratze. Das ist aber nur eine Sache, die wir machen. Wir gehen auch in Kinderkliniken, auch in Hospize, wir kaufen technische Geräte. Wenn einer eine Operation braucht und es fehlt das Geld, dann greifen wir da ein. Also wir kümmern uns eben um Menschen, um Kinder hier im deutschsprachigen Raum.
Matze, dafür danke. Danke für das Gespräch. Es hat richtig Spaß gemacht. Also es war ganz viel Energie.
Ja.
Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich
hab immer noch, Jörg.
Der Jörg. Ganz am Schluss komme ich immer noch. Ich kriege auch manchmal Zettel zugesteckt, nämlich
ja.
Die Fragen, die ich so sammle in Familienkreise, Kollegen oder Fans und Hörer. Ne, die geben mir immer noch was mit. Und es kommt dann in der Form hier an, in totale Zettelwirtschaft. Ja. Pass auf. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Frage überhaupt zu beantworten ist. Willst du irgendwann mal heiraten?
Ich habe ja schon mehrmals geheiratet.
Ja. Da wechselt er jetzt in die Rolle.
Ich habe ja als Dieter Bohlen habe ich ja schon 3-4 Mal geheiratet.
Also Lothar Matthäus, muss ich sagen, will ich natürlich wieder heiraten tun, ist ja klar. Lothar Matthäus ist an dieser Stelle auch schon wieder auf der Suche. Denn wenn ich eine Frau suche, ich bewerbe mich hiermit an dieser Stelle. Und zwar wichtig sind bei Lothar Matthäus 3G. Und zwar das Gewicht, das Gesicht und der Charakter.
Ja, gut, und als Franz bin ich mit meiner Heidi absolut glücklich.
Und der Matze?
Na ja gut, also das ist ja, das kommt ja immer auf die Situation in dem Moment an, ob man jetzt sagt, so ja, jetzt könnten wir es mal machen.
Nächste Frage kommt interessanterweise hier aus der SWR-Kantine. Kannst du kochen?
Ich kann kochen, ich kann noch nicht so lange kochen. Ich habe ja ein Buch geschrieben.
Also kurz gebraten
ist, oder? Nein, ich habe ja ein Buch geschrieben mit meiner Mutter zusammen. Und zwar Kochen mit zwei linken Händen. Und ohne Scheiß, weil, habe ich die Zeit noch, die Geschichte kurz zu erzählen? Oder schneidest du eh raus dann, ne?
Leute, ne? Ihr wisst nein, Bescheid.
Ich war auf dem Oktoberfest und habe dort einen Menschen vom Buchverlag kennengelernt und der wollte aber eigentlich mit Frank Rosin, mit Poletto, Trettel, wollte mit denen ein Buch machen und die waren aber irgendwie nicht da und dann war er ganz enttäuscht und frustriert und dann habe ich gesagt, naja, wenn es scheiße läuft, musst du halt mit mir ein Buch machen. Ich kann zwar nicht kochen, es wird das Kochbuch für Untalentierte und du weißt, wie es ist. 5 Mal später fand er dann eine Riesenidee. Ich hatte auch schon was getrunken, habe gesagt, ja sicher mache ich und am nächsten Tag dachte ich, ach du Scheiße. So und dann hatte ich dieses Projekt auf einmal und habe dann mit meiner Mutter telefoniert und gesagt, Mama, kannst du mir helfen? Kannst du die ganzen Gerichte, die ich als Kind, kannst du die eventuell so, und gesagt, ja klar, komm vorbei, Junge, dann haben wir vieles nachgekocht und dann habe ich gesagt, sollen wir das nicht zusammen machen? Das wäre doch viel geiler, weil du bist ja Experte und ich bin ja gerade dabei, es zu lernen. Und daraus ist eben das Kochbuch für Anfänger und Untalentierte entstanden. Ich kann jetzt kochen. Ich bin ja Künstler, also kreativ bin ich immer. Und es war ein tolles Projekt. Und ich habe ein Buch mit meiner Mutter, Kochen mit zwei linken Händen. Das ist ein geiles Buch.
Und was heißt das, du kannst nicht so lang kochen?
Na, ich kann nicht, ich kann 2 Stunden kochen, aber ich kann noch nicht, also seit ich kochen kann, ist noch nicht so lang.
Ach so.
Also ich koche erst seit 3 Jahren.
Ich dachte, da geht es um die Netto-Spielzeit
am Herd. Ich koche erst seit 3 Jahren. Ah, also Eier konnte ich auch schon vor 5 Jahren kochen, verstehst du aber. Und Wasser und so. Aber.
Okay, letzte Frage. Ich bin gespannt, ob Matze antwortet oder irgendeine andere. Du machst viel für Kinder, willst du auch selber mal welche machen?
Da müsste ich natürlich auch als Beckenbauer antworten, ja. Also natürlich, also klar, richtig. Ja. Ich habe ja schon einige gemacht.
Weihnachtsfeier.
Ja, richtig. Du weißt doch, es gibt ja immer Themen, die sind privat und die müssen auch privat bleiben. Ja, und
du hast dann natürlich,
wenn man sich dazu entscheidet. Und das habe ich natürlich in meiner Karriere ja immer so gehalten.
Absolut.
Dass ich einfach bestimmte Themen dann auch ausgeklammert habe. Und das habe ich ja auch aus gutem Grund gemacht, verstehst du?
Aber du hast natürlich perfekt, du kannst in den Rollen antworten. Und so. Keiner kann das so schön von sich wegschieben wie du. Perfekt. Matze, vielen Dank.
Ja.
Komm mal wieder zum...
Sehr gerne. Sehr gerne.
Dings.
Mut zur Lücke, weißt du?
Mach's gut. Danke dir.
Tschüss.
Aber Jörg, ne? War doch Jörg weiter.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. In der SWR4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR4. Da sind wir daheim.